Fingers elektrische Welt, der Podcast für den durchgeknallten Bastler. Moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fingers Welt Podcast. Bei mir ist Sven.
Moin.
Und die heutige Sendung soll aus den Themen Basteln nach Feierabend, wie schaffst du das, und einem ausführlichen Tech-Talk zum Thema Laserschneider bestehen.
Und wir klären die Frage, was es mit diesem Geräusch auf sich hat. Aber zunächst mal, was gibt's Neues aus der Werkstatt?
Ich habe gestern Abend den Satz getan, Schatz, ich bin heute an einem Sperrmüllhaufen vorbeigekommen und da stand ein Kaffeeautomat. Und ich erntete einen ziemlich befremdeten Blick und die Frage, warum hast du den nicht mitgebracht? Also bin ich wieder losgefahren und habe den Sperrmüllhaufen abgegrast und der Automat musste natürlich auch mit. So ein Bosch irgendwas 100, hatte 8200 Tassen auf der Uhr, also fast neu, und der macht alles außer Kaffee. Also eigentlich macht der Wasser wie ein leckes U-Boot, der will also repariert werden. Das werde ich jetzt demnächst mal machen. Und mein 3D-Drucker hat jetzt ein eigenes Kabinett unter der Werkbank bekommen. Und der steht jetzt auf dem Boden. Und ich will also nicht mehr jetzt ständig mit den SD-Karten hantieren, weil das Display kann man auch nicht ablesen, ohne dass ich vor dem Gerät knie. Das ist mir irgendwie zuwider. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade Octoprint runtergeladen. Und ehrlich gesagt, ich habe ein Video gesehen zur Einrichtung. Mich gruselt es schon wieder vor diesen blöden Konsolen, mit denen man da rumhantieren muss. Und ich hatte ja so die Hoffnung, dass ich dich dafür einspannen kann.
Ach, das ist gar nicht so schwierig. Octoprint selber brauchst du eigentlich gar nicht runterladen. Es gibt eine fertige Distribution für den Raspberry Pi, Octopi. Und wenn du die darauf schmeißt, dann kannst du direkt das Ding booten und von der Web-Oberfläche aus einrichten.
Meinst du, mein Pi B Plus ist der Aufgabe gewachsen oder sollte ich lieber einen größeren nehmen, neueren?
Das sollte ein Pi 3 schon sein. Der läuft bei mir als Druckserver für den 3D-Drucker.
Ich habe nämlich nur noch einen rumliegen. Der bespaßt zurzeit die Glotze im Wohnzimmer. Da muss ich den da halt rausreißen. Das ist auch egal.
Aber bestellst du den neuen?
Ja, ne? Wir haben ja gerade Ostern und ich will das jetzt und sofort. Und ich meine, du kennst das, ne?
Ja. Ja gut, da muss der Fernseher dran glauben.
Das ist sowieso. Der ist in der Hierarchie ganz unten. Die Glotze ist also absolut unwichtig.
Ja, ich habe auch am 3D-Drucker ein wenig rumgeschraubt. Mein 3D-Drucker hat ein Untergestell mit Rollen dran und da habe ich jetzt mal einen Hauptschalter angebaut und eine kleine Elektroverteilung, damit ich nicht immer irgendwie mit frei fliegenden Steckdosenleisten da das Ganze besaften muss. Und ich bin gerade dabei, noch eine Schublade dafür anzufertigen, wo das ganze Zubehör, Ersatzteile unterm 3D-Drucker gelagert werden können und wo dann auch der Raspberry Pi 3 drin verschwindet, auf dem halt Octopi läuft.
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe ja jetzt schon, ich habe eine kleine Kiste reserviert für die Filamentrollen. Die ist auch jetzt schon wieder zu klein, weil beim Bestellen meine Augen wieder mal größer waren als mein Verstand. Außerdem gab es ja gerade Billigrollen bei Hornbach im Ausverkauf. Als sie dann hier ankamen, stellte ich fest, das sind so Kassetten von XYZ-Printing. Die musste ich dann erstmal auspacken. Das heißt also, diese Kassetten musste ich mit dem Hammer öffnen, aber es sind ganz normale, handelsübliche Filamentrollen drin. Aber das meiste war Plastik und ich konnte es wegschmeißen.
Es ist auch kein exotischer Durchmesser oder so?
Nee, 1,75 mm, also das passt locker rein.
Och, das ist ja wunderbar.
Die waren halt spottbillig.
Was haben die gekostet?
Ich glaube 16 Euro oder so für, ich meine, 800 Gramm waren da drin.
Das ist ein normaler Preis, ja.
Ja, also von daher, das passt schon. Ja, bei mir ist noch der kleine Zyklon für die Kreissäge gekommen und der kann dann demnächst auch auf dem Müllbunker mal Platz nehmen. Und dann kommt da noch ein Staubsaugermotor daneben, der kommt wie gehabt eine Kaffeedose oder in ein Stück Abflussrohr. Das liegt da alles schon, das will dann demnächst auch noch zusammengebaut werden.
Eine kleine Bastelei habe ich gestern Abend noch fertiggestellt. Ich habe ein bisschen 0603 SMD gelötet. Ich hatte hier eine billige USB-Soundkarte liegen und aus irgendeinem ominösen Grund funktionierten Elektretmikrofone nicht so wirklich daran und mein selbstgebauter Vorverstärker für dynamische Mikrofone schon überhaupt nicht. Also mal aufgemacht und festgestellt, dass die Verdrahtung da drin etwas sehr seltsam ist. Die Speisespannung kam auf sämtlichen Kontakten außer Ground an und nicht nur auf einem Kontakt, wie das so üblich ist. Also das Ding mal eben umverdrahtet und nun tut das. Das Teil habe ich samt Mikrofon einem potenziellen Gast in die Hand gedrückt, der in einer der nächsten Folgen dazustoßen und hier zu hören sein wird.
Damit kommen wir dann auch zum ersten Thema. Basteln nach Feierabend. Wie schaffst du das eigentlich?
Ja, das ist gar nicht so einfach, da ich ziemlich lange pendel. Und naja, momentan natürlich nicht. Wir sitzen alle im Homeoffice fest, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber lange Pendelzeit, da ist man abends auch relativ müde dann. Was mir persönlich da hilft, ist eine ganze Anzahl von Aktivitäten in die Fahrzeit mit der Bahn zu verlagern. Also Bücher lesen oder wenn ich Videos gucken will, die schon mal auf dem Tablet gucken. Oder auch für Fortbildung lernen, das halt während der Zugfahrt zu machen. dann habe ich abends den Kopf auch mehr frei für Bastelaktivitäten.
Stimmt schon, wenn man einen normalen Vollzeitjob hat und Haus, Hof und Familie, ist das durchaus schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber manchmal, für mich ist das eher auch so eine Definitionsfrage, wann gehe ich meinen technischen Fantasien nach? Also ich habe das Glück, also Job und Privates sind für mich häufig eins. Also ich kann in meinem Job ausgiebig frickeln und das mache ich zu Hause privat halt auch. Und das geht oft einfach so nahtlos ineinander über. Also was ich zu Hause mache, das setze ich teilweise auf der Arbeit ein und umgekehrt genauso. Und das ist natürlich ein besonderes Glück für mich, ganz klar.
Ja, ich kenne deinen Job ja, ich habe ja selber auch in der Firma mal gearbeitet. Klar, da fällt das Ganze ein bisschen leichter, nach Feierabend zu basteln, weil der Übergang fließend ist. Bei meinem jetzigen Job ist da doch schon eine etwas besser definierte Grenze eigentlich vorhanden. Es gibt kleine Schnittstellen, ja, durchaus, aber größtenteils ist es doch relativ unterschiedlich. Und da brauche ich bestimmte Routinen einfach am Tagesablauf, damit ich halt auch abends ins Basteln komme. Da hilft wirklich eine feste Zeitfenster helfen dabei und auch gewisse feste Strukturen in der Werkstatt. Also die Werkstatt muss immer einsatzbereit sein, nicht komplett vollgestellt, die Heizung muss schnell eingeschaltet werden können, dass man auch schnell ins Basteln kommt, weil sonst mindert das gleich wieder die Lust bei mir und dann komme ich abends nicht dazu.
Ja, das ist ganz klar. Also wenn man erstmal die Voraussetzungen schaffen muss, dann kommt eher so, ach komm, lass mal. Ich habe dann noch einen weiteren Zeitkiller, den habe ich vor Jahren ausgeschaltet, das ist einfach die Glotze. Also diese Idiotenlaterne, die taugt zwar zur Entspannung, aber sie raubt mir Zeit und damit auch Kreativität. Also ich benutze das Ding einfach eigentlich überhaupt nicht mehr, außer um mal gezielt irgendwas zu gucken. Deswegen hängt der Peiler auch dran, damit Mediathek, View und andere Sachen drauf laufen. Aber ansonsten benutze ich das nicht mehr. Und ich hatte letztes Mal ja auch schon mal erzählt, YouTube und solche Sachen, das ist zwar auch toll, aber ich versuche es einfach zu vermeiden. Weil auch mein Tag hat leider nur 24 Stunden und das ist im Grunde, eigentlich ist das immer zu wenig.
Das stimmt, 24 Stunden sind viel zu wenig. Zum Glück schenkt mir die Bahn ja durch jeweils eine Stunde Weg hin und zurück ein wenig Zeit. Es gibt nette Apps, zum Beispiel Noobhype, mit denen man sich YouTube-Videos zum Offline-Gucken runterladen kann auf ein Tablet. Mhm. Und das ist wunderbar, um ein bisschen Bahnzeit zu verdrücken und sich da das ein oder andere nette Video noch reinzuziehen. Oder auch etwas Interessantes zu gucken, was einem dann später beim Basteln hilft.
Ja, das stimmt, klar. Ich habe für solche Zwecke auch immer ein riesen Notizbuch dabei, wo ich meine bescheuerten Gedanken, Skizzen und so weiter dann schon unterbringen kann. Oder auch schlichtweg simple To-Do-Listen oder Einkaufslisten für den Baumarkt, wenn das mal wieder losgeht, die Saison. Ne?
Ja, so ein Notizbuch ist unheimlich wichtig. Das habe ich sogar immer am Nachttisch liegen. Das kann ja manchmal durchaus sein, dass man nachts da liegt und grübelt und irgendwie nicht einschlafen kann. Meistens hat man dann doch irgendwelche Ideen. Und wenn man die gleich notieren kann, dann sind die am nächsten Tag nicht weg. Sonst wachst du am nächsten Morgen auf und denkst dir, verdammt. Ich hatte gestern eine tolle Idee, da und dazu, aber ich krieg's nicht mehr zusammen.
Hast du da ein Beispiel für? Weil das habe ich interessanterweise nie, sowas.
Kein Beispiel, weil es ist ja weg dann.
Scheiße.
Ich könnte jetzt natürlich irgendwelche fertigen Ideen vorlesen, aber keine von den verschwundenen Ideen.
Okay.
Das ist wirklich so diffus, dass irgendwie das Thema noch vielleicht im Kopf mal bleibt. Ah, irgendwas mit 3D-Drucker, irgendwas mit der Fräse, aber nichts Genaues mehr.
Okay, gut.
Was mir auch sehr hilft, wo wir schon beim schriftlichen Teil sind, ein Werkstatt-Tagebuch bzw. ein Werkstatt-Logbuch. Das habe ich zeitweilig geführt, als es mir ein bisschen schwer gefallen ist, nach Feierabend zu basteln. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben, was hast du gemacht. Das motiviert auch so ein bisschen. Man hält so ein bisschen in Übersicht. Ach Mensch, du bist ja doch gar nicht so unproduktiv, wie du denkst. Und man kann sich das Ganze nochmal so ein bisschen ja, deutlicher machen. Was habe ich getan? Was liegt noch an? Und das Ganze motiviert natürlich auch. Man möchte natürlich diese Liste dann auch irgendwie weiter fortführen.
Ja, das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Also ich habe auch das Problem, dass ich an 1000 Sachen gleichzeitig herumschraube. Ich gehe los, um eine Schraube zu holen. Unterwegs liegt da irgendetwas. Dann fange ich an dem herumzubasteln. Und dann komme ich von einem zum anderen und kriege irgendwie gefühlt überhaupt nichts fertig. Das ist schon ein ziemliches Problem manchmal.
Da helfen mir in der Werkstatt durchaus so To-Do-Listen und ja, Materialzettel, die ich mir ausfülle, irgendwelche Schmierpapiere, wo ich dann eben schon mal die Maße für das nächste Brett, was ich zusägen muss, drauf habe oder mir eben aufschreibe, was mir aus dem Lager rausholen muss, wenn das wirklich mehrere Teile sind.
Ja, wenn der Besuch im Lager wieder länger dauert.
Genau. Vor allem kann man den dann auch noch mit in den Pott reinstecken, wo die Teile drin sind. Wenn man dann die Arbeit unterbrechen muss, weiß man danach auch noch, nach 2 Tagen oder auch nach 2 Stunden, was man denn da eigentlich mit vorhatte.
Ja, stimmt. Das ist auch so ein Problem. Warum habe ich den Krempel jetzt hier hingestellt? Was wollte ich damit? Und wo kommt er überhaupt her?
Genau. Oder ich habe 3 Sichtlagerkästen mit unterschiedlichen Schrauben hier und ich weiß nicht mehr, zu welchem Gerät die gehören. Mhm,
genau. Dreh sie einfach irgendwo rein. Das passt schon.
Insgesamt ist es halt kein Selbstläufer-Basteln nach Feierabend. Zumindest für mich nicht. Es erfordert häufig einiges an Kraft und Überwindung. Aber wenn man erstmal drin ist, dann läuft's. Und gerade dieses Reinkommen, diesen ersten Schritt und den inneren Schweinehund überwinden nach Feierabend, das ist das Allerwichtigste, um überhaupt irgendwie, zumindest für mich, in die Gänge zu kommen. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, wie gesagt, es geht eigentlich nahtlos ineinander über. Also ich habe überhaupt keine Hemmschwellen. Ich kann im Prinzip nach der Arbeit aus dem Auto aussteigen und gleich in die Werkstatt gehen und weitermachen. Da haben nur andere Leute meistens noch ein paar Worte mitzureden. Das klappt einfach nicht so ganz. Aber im Prinzip kann ich mich auch 24 Stunden hier aufhalten. Also 8 Stunden auf der Arbeit und den Rest des Tages in der Werkstatt. Ich kenne tatsächlich auch Leute, die machen das.
Ja, wenn Familie und Nahrungsaufnahme und Co. nicht wären.
Ja, Nahrungsaufnahme kann man auch in der Werkstatt erledigen, aber das wird dann irgendwann relativ ungesund. Also wenn man dann so eine Schublade mit Fertigfraß hat und der Wasserkocher steht bereit, kann man eine Weile machen. Habe ich früher auch gemacht. Da muss man nur so ein bisschen seine Vitaminversorgung im Auge behalten.
Ja, nee, das klingt nicht nach einem Plan für mich. Also.
Das dachte ich mir.
Kommen wir zu Thema 2 der heutigen Folge. Mein Freund, der Laserschneider. Ein Gerät, das uns im Werkstattalltag, zumindest Finger und mich, häufig begleitet und uns den Werkstattalltag etwas leichter macht. Worum geht's dabei? Wir haben beide einen Laserschneider aus China. Das nennt sich K40, dieses Gerät. Ist ein 40 Watt CO2-Laser mit 10,6 Mikrometer Wellenlänge. Kostet so circa 300 Euro, je nachdem, wo man ihn herkauft. Das Ganze ist ein Komplettset samt Absaugung, Wasserpumpe für die Wasserkühlung. Und fragwürdiger Software dabei. Und damit kann man so circa 20 bis 30 Zentimeter Material bearbeiten.
Sag mal, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Hast du eigentlich irgendwas dazu bekommen zu diesem Gerät? Also ich habe ja quasi Yps mit Gimmick bekommen. Und bei meinem Gerät war eine Deckenlampe dabei. Die habe ich aber aus Sicherheitsgründen gleich weggeworfen. Hast du auch irgendwas Schönes dazu gekriegt?
Nee, ganz langweilig. Es war tatsächlich nur das Gerät dabei und ja, die Wasserpumpe und ein paar Schläuche und so weiter, was dazugehört.
Ja, schade.
Inklusive dieses seltsamen Abluftschlauchs, der so klingt wie ein IKEA-Trinkhalm, wenn man den biegt. Das klingt nämlich so.
Zur Einführung muss man sagen, dass dieser Laser ist in jeder Hinsicht atemberaubend. Also Mechanik, Elektronik, Software, Optik, die ganze Sicherheitstechnik. Das ist alles auf dem absolut untersten technisch möglichen Stand.
Ja, das ist ein echter China-Böller, ne?
Ja, absolut. Feinstes Chinesium und ich muss dazu eine ganz klare Kaufempfehlung aussprechen. Also ich kann nur empfehlen, sich dieses Ding zuzulegen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber man muss echt einiges an diesem Ding tun, damit man sich nicht selbst umbringt, durchschneidet, die Hütte in Brand steckt oder sonst irgendwelche Katastrophen damit anzettelt.
Ja, das stimmt. Also in diesem Teil einbegriffen sind bei mir zumindest circa 40 Stunden Arbeit gewesen, bis das Ding tatsächlich komplett mit allem drum und dran lauffähig war. So wie ich es gerne haben wollte. Heißt natürlich auch sowas wie ein Untergestell mit Rollen habe ich mir dazu gebaut. Ich habe das Ding komplett zerlegt, alle Teile entgratet. Innen drin ist so eine Abzugshutze für den Rauch, der beim Schneiden entsteht. Die ist viel zu lang, die ragt in den Schneidebereich rein, die muss man kürzen. Ich habe diverse Teile nachgerüstet und alleine einen Abend, bis zu 4 Stunden geht darauf, das Spiegelsystem für den Laser auszurichten.
Ja, also ähnlich bei mir. Also ich hatte mich immer ein bisschen vorher informiert und ich habe mich nicht getraut, das Ding einzuschalten. Also man bekommt wirklich, allein das Gehäuse ist, glaube ich, aus gepressten Fahrradlenkern. Es hat wirklich überall Löcher. Es ist nicht ein einziger Schalter an den Deckeln. Also es gibt Videos im Netz, da hantieren Leute in der laufenden Mechanik bei laufendem Laser und der Deckel ist offen. Ohne irgendwelche Schutzeinrichtungen. Die tragen noch nicht mal eine Schutzbrille. Es ist wirklich fantastisch. Die Wasserkühlung hat keinerlei Überwachung. Die ganze Elektrik ist absolut fragwürdig. Also die Chinesen bringen es ja immer wieder und schrauben Schutzleiter direkt auf Lackierungen. Also wenn man dann mit Multimeter misst, mit den paar Mikroampere Messstrom, kommt man schon auf 7 Ohm. Also die Erdung kann man im Grunde auch weglassen.
Ja, bei mir waren das 5 Ohm.
Ja, es ist wirklich abenteuerlich. Wenn man die Absaugung da anschließt, hinten war bei mir in der Halterung zum Lüfter ein Spalt von 2 Zentimetern. Man kann die Abluft dann auch gleich weglassen oder ein Mundstück dran machen, damit man das selber wegrüsselt. Es ist völlig sinnlos, das Ganze. Und deswegen, ja, einmal komplett zerlegen, die Elektrik einmal vernünftig machen, Deckelschalter nachrüsten, die Probleme mit der Belüftung lösen, also diese Hutze kleiner flexen und so weiter und so fort. Und was an diesem Ding auch bemerkenswert ist, normalerweise kauft man irgendein chinesisches Gerät. Also der Chinese gleicht ja mangelnde Präzision durch Langlöcher aus. Bei diesem Gerät, bei dem K40, sind sie eine Stufe weitergegangen. Sie kloppen es einfach so lange krumm, bis es passt.
Also bei mir war die ganze Mechanik relativ genau gefertigt. Also das hat mich erstaunt. Man hat gesehen, an einigen Stellen wurde doch mit der Flex nochmal nachgearbeitet. Unter anderem auch da, wo überhaupt gar keine Nacharbeit eigentlich nötig war. Aber Flexspuren waren sichtbar.
Ja, also das Innenleben, also es gibt in der Mitte so eine Mechanik, wo man das Werkstück einklemmen soll, deren Funktion, ich weiß nicht, was das soll. Aber auf der Ebene liegt ungefähr der Fokus. Da kann man also sein Brett oder was drauflegen. Und das ganze Ding ist auf so Stehbolzen. Nur, dass die Löcher teilweise 5 mm aus der Flucht waren und die haben einfach die Stehbolzen krumm gebogen und dann die Schrauben reingewirkt, damit das alles überhaupt fest ist. Was ich auch nicht verstanden habe, wenn man sich diese Zwischenebene auf der Unterseite anguckt, sind da überall Anreißspuren. Ich habe es einfach nicht begriffen. Die haben da irgendwie einen Azubi drauf anreißen üben lassen und danach das irgendwie eingebaut. Also es ist wirklich, wirklich erstaunlich, was die Chinesen da sich zusammenbasteln.
Ja, diese seltsamen, streng geometrischen Linien waren auf der Unterseite von diesem Zwischenboden, wo man Teile drauflegt, bei mir auch vorhanden.
Ja.
Insgesamt ist der Zwischenboden eigentlich keine gute Lösung, weil dadurch der Qualm nicht wirklich abziehen kann. Den möchte ich bei mir jetzt demnächst mal ersetzen durch ein Streckmetallgitter oder in irgendeine andere Konstruktion, wo nach unten mehr Luftfluss möglich ist.
Ja, das steht auch noch auf meiner Wunschliste. Also entweder ein vernünftiger Wabentisch oder wenigstens auch mal irgendwas Höhenverstellbares. Also im Moment lege ich einfach, wenn das nicht passt, Klötzchen drunter oder das ganze Innenleben ist bei mir ist nicht fest. Ich kann es einfach komplett rausnehmen und lege dann teilweise Dachlatten drunter, was dann so herbe Probleme macht, wie manchmal gerät da drin noch einfach alles in Brand, weil ich die Unterkonstruktion aus Holz gemacht habe. Das ist dann nicht so eine ganz die allertollste Idee. Aber bleiben wir doch erstmal bei den, was man alles noch an Umbauten machen muss und so weiter. Und was man so an Schutzmaßnahmen da einfach noch vorsehen soll. Du hast dich ja mal schlau gemacht zum Thema Schutzbrillen und so weiter.
Zum Thema Schutzbrillen ist es eigentlich so, man braucht keine, wenn man ein Klasse 1 Lasergerät hat. Und ein Klasse 1 Lasergerät, ganz grob gesagt, ist so gebaut, dass der Laserstrahl aus dem Gehäuse nicht rauskommt. Plus diverse Sicherheitseinrichtungen für die ganzen Klappen und so weiter und so fort. Und dankbarerweise arbeitet dieses Gerät mit 10,6 Mikrometer Wellenlänge. Da ist schon lange kein Fensterglas mehr transparent, kein Acrylglas mehr transparent. Also man kann nicht versehentlich eigentlich Schutzbrillen kaufen, die noch für diese Wellenlänge transparent sind. Da sind andere Laser deutlich gefährlicher. Ich habe noch nicht experimentiert mit Billigschutzbrillen, das wollte ich nochmal machen. Die einfach mal in Strahlweg halten und mal gucken, absorbieren die auch diese Laserstrahlung. Ich habe mir eine spezielle Laserschutzbrille gekauft, auch aus dem asiatischen Raum. Ich hoffe, sie funktioniert. Viel wichtiger als eine Schutzbrille allerdings ist die Abdichtung des Gehäuses. Das Gehäuse hat so breite Schlitze drin ab Werk, dass man so da reinlinsen kann. Da habe ich überall Metallstreifen oder andere Dichtstreifen drüber gemacht, dass jetzt tatsächlich auch kein Licht mehr auf direkten Wege rauskommt.
Ja, ich habe zwei Brillen. Also meistens, wenn die Kinder rumrennen oder so oder man Besuch hat, dann kann man das Ding trotzdem laufen lassen. Die Schlitze habe ich bei mir mit Gummistreifen zu. Die sind inzwischen abgefallen. Also man wird ja auch ein bisschen nachlässig. Ich fand deine Lösung deutlich besser.
Ja, ich habe einfach einen Aluminiumstreifen genommen und angenietet an die Kanten.
Ja, genau.
Ist allerdings auch etwas Arbeit, das Ganze zu verarbeiten. Da war ich durchaus ein paar Stunden mit bei.
Ja, vielleicht werde ich das auch irgendwann nochmal machen. Aber das Thema so Anbauteile und so weiter, das hatten wir uns auch noch notiert. Da kommen wir dann gleich nochmal zu.
Ja, was auf jeden Fall noch in Sachen Sicherheit nötig ist, sind Schalter, deren Stellung man klar ablesen kann. Ist der Laser jetzt scharf geschaltet oder nicht? Da habe ich bei mir richtig schöne große Industrieschalter verbaut und eine rote Leuchtanzeige. Sobald der Laser scharf geschaltet ist und sobald alle Deckel zu sind, loslaufen könnte, leuchtet da eine rote LED.
Ja, das ist absolut sinnvoll. Also das fand ich toll, diesen kleinen chinesischen Taster, bei dem man nicht wusste, ist so klingelknopfartig, ist der jetzt gedrückt oder nicht? Toll, einfach toll.
Ja, die ganze Elektrik ist etwas windig, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel auch das Anzeigeinstrument für den Laserstrom direkt im Hochspannungskreis eingeschleift ist. Zwar auf der kalten Seite, wo es nicht so gefährlich ist, aber trotzdem etwas Unbehagliches ist es schon.
Ja, und die Kabelbefestigungen dafür, die waren mit Heißkleber fest. Und als ich es gekauft habe, waren die schon abgefallen.
Ja, bei mir lagen auch ganz viele Heißkleberbrösel im Gerät. Also der Heißkleber ist abgefallen, das Kabel nicht.
Das ist auch gut, ja. Auf jeden Fall eine haarsträubende Technik.
Stromschläge sind eine der größten Gefahrenpunkte bei dieser Maschine, wenn man sie direkt so einschaltet, wie man sie bekommen hat. Das ist das allererste, was man eigentlich überholen muss. Zumindest die Erdung. Die Steckdosen, die hinten drin sind, die sollte man auch rausrupfen. Da kann man nämlich Schuko-Stecker einstecken und trotzdem, sobald die Kontakt haben, noch an der Seite ranpacken und eine Gefecht kriegen. Da habe ich auch bessere Steckdosen eingebaut. Und natürlich Sicherheitsschalter an allen Klappen.
Ja, das ist klar. Also der Deckel über der Röhre ist bei mir zugeschraubt. Da habe ich mir den Schalter gespart. Aber alle anderen selbstverständlich. Also wenn man die aufreißt, dann geht das Ding auch aus. Man kommt auch nicht umhin, noch ein bisschen Zusatztechnik an das Ding anzubauen. Also ich habe auf jeden Fall einen Ziellaser dran, der so einen roten Punkt macht, damit ich sehe, wo der Schnitt überhaupt losgeht. Weil ist natürlich toll, man braucht nichts für einzuspannen, es treten ja keine Kräfte auf das Werkstück auf. Man kann einfach seine Holzplatte oder was da reinschmeißen, weiß aber nie so genau, wo das Ding dann tatsächlich anfängt zu schneiden.
Auf meiner Wunschliste bzw. To-Do-Liste an Erweiterung für den Laser steht ein Werkstückanschlag, der sich am Nullpunkt des Arbeitsbereichs befindet. Natürlich abmontierbar für doch mal größere Werkstücke. Damit umgehe ich dann hoffentlich das Suchspiel mit Testschüssen auf dem Werkstück, ob der Nullpunkt passt.
Ja, dafür hat das Ding extra Knopf. Also einmal einen Einzelschuss machen, das muss man auch ab und zu tun. aber mir reicht mein Ziellaser meistens aus. Was man natürlich auch braucht, das Ding, klar, es verdunstet Material, es macht was heiß und viele Werkstoffe fangen dann an zu brennen. Man braucht also irgendwas, was diese kleine Flamme wieder löscht.
Ja, so ein Air-Assist-System, ein sogenanntes, ist auf jeden Fall notwendig. Zumindest bei Werkstoffen wie zum Beispiel Holz, also gerade Speerholz und vor allem MDF. Ohne Air-Assist schießen da wunderbare Stichflammen hoch und das setzt sich auch sofort Ruß auf die Linse. Das ist überhaupt nicht gut.
Ja.
Deswegen, Druckluft muss in irgendeiner Form vorhanden sein. Ich habe auch schon Lösungen gesehen, wo Leute mit kleinen Lüftern direkt am Laserkopf montiert waren. Ähnlich von Bauteilkühlern beim 3D-Drucker. Halt die den Rauch weggeblasen haben. Also der Rauch muss aus dem Strahlweg weggepustet werden und auch unten, was der Laser weg, direkt wegdunstet. Wenn da ein bisschen Druckluft draufkommt, schneidet der deutlich besser.
Ja, es gibt auch so, ich habe diesen Air Assist aus einem Plexiglasrohr gemacht, also das über der Heißluftpistole passend hingebogen. Ich habe mittlerweile 3 Stück machen müssen, weil es gibt immer mal wieder Werkstoffe, da kommt wirklich eine Flamme raus. Da könnt ihr nichts gegen machen, da kommt eine Flamme raus und wenn dann ein Stück Plexiglasrohr in dieser Flamme hängt, ist eine tolle Sache, dann steht alles in Flammen. Ist so eine typische Kiste, also niemals unbeaufsichtigt laufen lassen. Ich muss das auch irgendwann mal umbauen, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.
Ja, zum Glück hatte Christian seinen Laser, bevor ich mir meinen bestellt habe. Und bei meinem Gerät habe ich mir die Air-Assist-Düse aus einem Stück kupferner Bremsleitung einfach zurechtgebogen. Und die ist hoffentlich feuerfest.
Ja, das ist absolut sinnvoll. Was man auch machen muss, also wenn man viele Kleinteile schneidet, die fallen ja dann unten rein, ab und zu mal ausfegen das Ding. Ich hatte oft den Fall, dass der Laser, wenn er irgendwo ins Leere geht, weil da schon kein Material mehr ist, dass er den Haufen unten drinnen brandsteckt. Das ist irgendwie ein bisschen scheiße.
Ja, Feuergefahr ist so einer der zweiten großen Gefahrenpunkte bei diesem Gerät nach dem Stromschlag.
Oh ja.
Also die Reste unten müssen raus, Air-Assist muss rein und eine vernünftige Lüftung muss rein. Denn das, was man an Material verdampft, ist zum Teil ziemlich ungesund. Gerade Plexiglas, das riecht so schön süßlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form gesund ist. Es gibt auch manche Kunststoffe, die man gar nicht lasern sollte, zum Beispiel PVC, weil da halt Chlorgas entsteht oder chlorhaltige Gase. Und ABS-Kunststoff, da entstehen irgendwelche Cyanverbindungen bei, die man lieber auch nicht in der Lunge haben sollte.
Ja, also Plexiglas ist mein absoluter Lieblingswerkstoff. Die Schnittkanten sind absolut toll, da mache ich eine ganze Menge mit. Was überhaupt nicht funktioniert, ist Makrolon. Das ist ja dieses relativ feste Zeugs.
Das Polycarbonat.
Also das Zeugs, das macht so große Rußflocken, das sieht aus wie ein schlecht eingestellter Acetylenbrenner. Also man hat dann plötzlich überall im Raum diese schwarzen Flocken, die dann so langsam von der Decke rieseln. Das ist überhaupt nicht gut. Und auch, was eine echte Vollkatastrophe ist, ich habe mal versucht, Leder zu gravieren geht. Ich meine, es riecht wie angekokelte Kuh, aber schneiden geht überhaupt nicht. Das liegt schlichtweg daran, dass die Schnittkanten heiß werden, der Gestank ist atemberaubend, aber das nimmt man dann halt in Kauf, aber durch die Wärme kräuselt sich das an den Rändern zusammen und ist hinterher absolut nicht mehr maßhaltig, es funktioniert überhaupt nicht.
Ach, schade.
Und WKT 184, das ist so ein Phenolharz, genau, faserunterstütztes Phenolharzgewebe, das macht grell-orange Flammen, trägt aber kaum Material ab. Ist ganz erstaunlich. Also es ist gleißend hell da drin, es stinkt und der Schnitt hat hinterher trotz voller Leistung eine absolut Minimaltiefe. Also man kann es einfach nicht bearbeiten.
Ja, das scheint an dem phenolhaltigen Harz zu liegen, was da drin ist. Generell habe ich Probleme auch mit Plattenwerkstoffen, also Speerholz auch, die mit einem phenolhaltigen Kleber verarbeitet sind.
Oh ja.
Da kommt man nicht durch. Man kann zwar gravieren, ja, geht.
Ja.
Schneiden geht nicht, es verkohlt irgendwie da drin in der Schnittfuge.
Ja.
Und die Kohle kriegt der Laser dann halt nicht mehr irgendwie verdampft. Was auch wirklich schlecht ist, ist MDF. Da ist viel zu viel Klebstoff drin in dieser Materialmatrix. Das qualmt wie Otter. Die Stichflammen sind echt nicht zu unterschätzen. Und man macht relativ wenig Materialabtrag dabei.
Also ich hatte auch schon mal so einen weißen Kunststoff. Das Zeug roch wie verbrannte Füße. Also es war erschütternd. Das sind dann auch häufig Sachen, das kriegt die Absaugung nicht mehr gebacken. Also die macht bei mir schon echt Strom und zur Freude der Nachbarn. Also im Hochsommer, wenn die Nachbarn draußen sitzen, da ernte ich dann durchaus auch schon mal Beschwerden. Das Zeug, das lässt wirklich die Fliegen von den Wänden fallen. Ich musste wirklich den Raum verlassen. Es ließ sich nicht schneiden und der Gestank war erschütternd. Wirklich.
Ja, vielleicht sollte man doch nochmal über die Nachrüstung eines Aktivkohlefilters nachdenken.
Ich habe tatsächlich eine Tüte Aktivkohle hier liegen, die habe ich mal irgendwo abgestaubt, aber ich bin einfach noch nicht so weit gekommen und man muss da wirklich auch noch mehr Wumms auf der Absaugung als solche haben. Also das dringt immer noch irgendwo raus und in den Raum, das ist überhaupt nicht gut.
Ja, also im Raum riecht man immer ein bisschen, wenn man mit dem Laser gearbeitet hat, das ist bei mir auch der Fall. Eine stärkere Absaugung könnte das vielleicht ein bisschen beheben. Ein Problem ist natürlich dabei, das Gehäuse ist nicht hermetisch dicht. Natürlich muss das Netzteil auch noch irgendwo Luft zum Atmen haben, damit es nicht gleich abbrennt. Und aus den anderen Öffnungen dringt der Qualm halt raus.
Das stimmt, ja. Aber insgesamt muss man echt sagen, es ist ein unglaublich nützliches Gerät. Ich habe teilweise auch schon, wenn ich mir irgendwas ausgedacht habe, erstmal Pappmodelle damit geschnitten. Das geht wunderbar schnell und fix, um dann später das aus richtigen Werkstoffen zu machen, um halt vorher zu gucken, ob es passt. Oder man braucht mal eben ein Geschenk oder so oder irgendwelches Weihnachtsgedödel oder so. Da kauft man sich bei Etsy für einen schmalen Petrodollar, kauft man sich da einfach so ein paar Schneiddaten. Und schmurgelt sich dann irgendwie ein kleines Gehäuse oder so zurecht. Und man hat, also Geschenke hat man binnen einer halben Stunde die tollsten Sachen gebastelt. Da freuen sich Leute immer drüber.
Ja, die Nützlichkeit von diesem Gerät ist unheimlich hoch. Vor allem dadurch, dass man keine lange Rüstzeit hat. Material reinschmeißen und das Ding läuft.
Genau.
Ideal halt für Schachteln, Verpackungen, Halterungen, Beschriftungen, Geschenke etc. etc.
Man darf nur nicht den Fehler machen, die mitgelieferte Software zu benutzen.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Die schafft es ja noch nicht mal, zweimal hintereinander denselben Schnitt auszuführen. Die sind dann versetzt.
Man muss zur mitgelieferten Software auch dazu sagen, dass es sich dabei um so eine Art Raubkopie von CorelDRAW handelt, die modifiziert wurde, damit da irgendwie der Laser angesteuert werden kann. In diesem Laser werkelt so ein M2-Nano-Board oder so, so nennt man das. Das verwendet irgendeine Art proprietären G-Code. Da gibt es zum Glück bessere Softwarelösungen für. Bei mir läuft da K40 Whisperer auf einem kleinen alten Laptop. Da läuft Linux drauf. Das hat auch gleich eine Anbindung zur Datencloud bei mir, wo ich alle CNC-Jobs raufschieben kann. Das ist viel, viel besser als diese Originalsoftware.
Das stimmt. Und es frisst vor allem SVGs. Also man kann mit Inkscape arbeiten. Inkscape kann auch DXF importieren. Und über die Farben kann man dann einfach festlegen, ob das jetzt graviert werden soll oder ob es ein Schnitt werden soll oder was auch immer. Und Whisperer macht dann den Rest. Dem kann man auch zum Beispiel sagen, schneidet mir die Kontur einfach dreimal, wenn ich beim ersten Mal nicht durchkomme. Wie schnell das Ganze gehen soll, es funktioniert wunderbar.
Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist die Reihenfolge von Schnitten. Wenn man also Teile hat, die innen drin ausgeschnitten werden, das kriegt er nicht immer hin, dass die tatsächlich zuerst geschnitten werden. Das ist mir auch schon passiert, dass er erst die Außenkontur geschnitten hat und dann in die leere Luft rumgelasert hat und unten lag dann irgend so ein verkohltes Stückchen etwas.
Ganz ehrlich, das passiert mir dauernd.
Ja, inzwischen bin ich auch dazu übergegangen, mir mehrere Zeichnungen anzulegen, eben nach Reihenfolge der Schnitte, die nötig sind.
Wir wollten noch sprechen über Vorteile gegenüber anderen Maschinen wie CNC-Fräse, 3D-Drucker oder man kann die Teile ja auch von Hand fiedeln oder so. Ich habe jetzt alles da. Ich habe eine CNC-Fräse, einen 3D-Drucker und noch ein paar andere Sachen. Ich habe auch einen Folienschneider. Also der Laser hat natürlich den enormen Vorteil, Rüstzeiten null. Bis ich die CNC-Fräse eingerichtet habe, das Ganze durch den Präprozessor, also durch den CAM-Prozessor gejagt habe, die richtigen Fräse eingespannt, Höhe vermessen, das Werkstück festgemacht, ist der Laser natürlich schon lange fertig und ich habe das fertige Teil in der Hand.
Noch ein weiterer Vorteil ist natürlich, ich kann die Zeichnung mit Inkscape machen. Das heißt, ich kann quasi mit meiner allerersten Skizze direkt auf die Maschine gehen.
Richtig. Dazu kommt auch noch, das Ding ist enorm viel schneller als der 3D-Drucker. Ich habe also teilweise auch so Pseudo-3D-Sachen in Plexiglas gemacht, indem man durch Gravieren einfach Material abträgt. Die Oberfläche ist natürlich nicht so toll, aber zum Ausprobieren reicht es. Und von Hand, ich und präzise von Hand arbeiten, das sind sowieso zwei verschiedene Welten. Also wenn es irgendwie geht, fertige ich alle Teile mit Hilfe irgendeiner Maschine an. Das heißt, ich zeichne es auf dem Rechner und schieb dann die Daten einfach irgendwo und hinterher fällt was Fertiges raus. Also da ist der Laser eigentlich ganz, ganz vorne in meiner Beliebtheitsskala. Ganz einfach, weil es enorm schnell geht.
Großer Nachteil ist halt, dass man keine metallischen Werkstoffe verarbeiten kann. Das funktioniert überhaupt nicht. Und mechanische Teile sind damit auch nicht zu fertigen. Wir können keine Faserverbundwerkstoffe, die wir gerne nutzen, verarbeiten, keine Metalle. Und ein Zahnrad aus Plexiglas, naja, für ein Spielzeug mag es reichen, aber für was Ernsthaftes eher nicht.
Ja, das stimmt schon. Dickeres Holz, da wird es natürlich auch schwierig, weil die Fokusebene natürlich enorm klein ist bei dem Ding. Der Schnitt wird dann nach unten hin breiter. Da wird es dann mit der Maßhaltigkeit einfach auch schwierig. Und manchmal hat man auch keinen Bock auf verkohlte Ränder. Also dann kann man das besser dann doch fräsen und hat es dann hinterher dann auch gleich fertig und ohne, dass man noch schleifen müsste oder ähnliches.
Und 3D-Teile sind natürlich auch nicht wirklich herstellbar. Man kann improvisieren, das heißt, man hat so eine improvisierte 2,5D-Geschichte da, zum Beispiel irgendwelche Führungsschienen für Schiebedeckel, die mache ich gerne eben durch eine Gravur einfach in das Material rein. Das funktioniert halbwegs, aber halt keine wirklich präzisen, aufs Zehntel genaue Schnitte in der Z-Ebene. Das funktioniert einfach nicht.
Nee, keine Chance. Zumal der Abtrag ist einfach nicht kontrollierbar an der Stelle.
Genau. Was ich letztens für mich entdeckt habe und was die Maschine nochmals deutlich vielseitiger macht, ist die Metallverarbeitung auf dem indirekten Wege durch Ätzen. Bisher habe ich das mit Aluminium und Edelstahl probiert und so eine Metallplatte lackiere ich dann mit einem ganz einfachen billigen Rallye-Lack für einen Fünfer pro Dose aus dem Fachgeschäft, lasse den trocknen und laser dann die Stellen weg, die später geätzt werden sollen. Und das Ätzen, das mache ich ganz einfach elektrolytisch, im Kochsalzbad und damit habe ich relativ gute Ergebnisse hinbekommen. Die Kantenschärfe ist wirklich gut. Die Oberfläche der geätzten Stellen ist nicht ganz so toll, aber das kann man wohl mit dem Strom noch ein bisschen regeln. Und damit habe ich dann wirklich schöne, feine Gravuren gemacht, die auf einer Fräse auch wieder ziemlich aufwendig wären, weil ich da wieder alles einspannen muss. Ich muss die Oberfläche eventuell noch ein Höhenprofil erstellen, damit ich mit meinem Graviernadel dann nicht voll reincrashe. Super Prozess, dauert ein bisschen länger, weil ich halt vorher alles vorbereiten muss mit dem Lackieren. Aber das Ergebnis sieht richtig gut aus.
Das ist was, was ich auch nochmal ausprobieren wollte. Ich hatte ja auch mal angefangen, mit Toner zu experimentieren. Also Toner aufs Metall und dann die entsprechenden Stellen belichten, die da bleiben sollen. Das scheiterte vor allem daran, dass es im Grunde erstmal so unmöglich ist, staubförmigen Toner gleichmäßig auf eine Metallplatte aufzubringen. Es endete in einer Riesensauerei. Die Schichtdicke war überhaupt nicht kontrollierbar. Boris hat das ja damit gelöst, dass er das Zeug in Isopropanol quasi hat eine Dispersion hergestellt und die dann aufträgt. Und die meine ersten Experimente, also der Toner war so dermaßen fest und verbacken, dass ich keine klaren Konturen mehr dabei rausbekommen habe. Also es funktionierte irgendwie überhaupt nicht. Dann der umgekehrte Weg, Toner auf Metallplatte, im Ofen einbrennen und dann die Stellen, die weg sollen, wieder freibrennen. Funktioniert auch nicht. Der Laser schafft es nicht, den Toner vollständig zu verdampfen. Ist ebenfalls eine unglaubliche Sauerei. Man kriegt es dann mit verschiedenen Lösungsmitteln noch einigermaßen freigespült. Aber die Kantenschärfe, das war hundsmiserabel und das habe ich dann ganz schnell wieder sein lassen. Der schwarze Fleck, da wo ich die Tonerkartusche geschlachtet habe auf dem Hof, der ist immer noch da. Also es taugt irgendwie alles nicht so richtig.
Ja, warum haben wir das überhaupt mit dem Toner probiert? Mein allererstes Experiment mit Aluminiumätzen war Farbe drauf, weglasern, da wo geätzt werden sollte, um das Ganze in Natronlauge zu schmeißen. Ich habe die Natronlauge etwas stramm angesetzt und Natronlauge ist ein wunderbarer Abbeizer, wie ich dann feststellen musste. Diese komplette Farbschicht hob sich nach ein paar Sekunden im Gesamten ab und schwamm zur Seite. Da habe ich mir gedacht, ich muss vielleicht doch mal irgendwas Resistenteres ausprobieren, bis ich letztendlich dann doch wieder beim Elektrolysebad angekommen bin.
Ich wollte in dem Zusammenhang auch mal Eisen-3-Chlorid ausprobieren. Nur man kriegt es halt nur noch in Kilopackungen. Ich wollte jetzt kein ganzes Kilo von dieser unglaublichen Sauerei kaufen und mein Versuch, bei irgendjemandem noch so privat mal ein paar Gramm abzustauben, also das verwendet einfach kein Mensch mehr. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt noch hergestellt wird.
Ja, wo wir schon bei innovativen Verfahren sind, was ist mit deiner Maschine noch geplant oder an deiner Maschine an Nachrüstung vielleicht?
Also ich wünsche mir nach wie vor einen höhenverstellbaren Wabentisch, weil manchmal nehme ich das ganze Innenleben raus und wie gesagt, ich stelle einen Holzklotz unten rein, auf dem das Werkstück liegt, das ist ziemlich unoptimal und was auf meiner Wunschliste immer noch steht, ist mal eine Schutzgasspülung. Ich habe hier eine Flasche Stickstoff stehen. Die wollte ich da immer mal anschließen, aber dann musste man erstmal das ganze Nudelsieb so weit dicht kriegen, dass da, also im Moment war es wäre ein immens hoher Gasverbrauch. Ich müsste erstmal ein paar Dichtungen an das Ding friemeln, sodass man vielleicht unter leichtem Überdruck tatsächlich auch eine geschlossene Stickstoffatmosphäre da drin hinbekommt. Im Moment verwende ich den Stickstoff nur zur Aufbewahrung von meinen Kaffeepads. Mehr mache ich damit nicht. Also das steht auch noch irgendwo, vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal.
Ja, der höhenverstellbare Arbeitstisch steht bei mir natürlich auch noch auf dem Plan. Vielleicht mit so einem Wabenblech drunter oder halt mit Streckmetall, dass auch der Luftabzug nach unten hin deutlich besser ist. In dem Zusammenhang auch eine deutlich stärkere Absaugung. Ich habe hier schon ein paar Lüftermotoren liegen, die muss ich nur mal dafür zusammenfiedeln. Und was ich gerne ausprobieren möchte, ist eine zusätzliche Luftzufuhr von vorne, dass man einen kontrollierten Luftstrom durch das Gerät hat, der den Qualm von vorne nach hinten zur Absaughütze hinträgt und nicht irgendwie wild verwirbelt. Das habe ich jetzt öfter schon beobachtet mit dem Air Assist. Das ist irgendeine turbulente Strömung im Gerät, die sich dann ja nicht unbedingt zur Absaugung hin verteilt.
Ja, man kann das wunderbar sehen. Wenn man also Plexiglas lasert, was sich dann unter der Scheibe sammelt, da merkt man, da gibt es Stellen, da findet überhaupt kein Luftzug statt. Das ist wirklich erstaunlich. Da kann man so viel lutschen hinten, wie man will. Es findet einfach nichts statt. Das dauert eine ganze Weile, bis der Kram dann seinen Weg nach draußen findet. Also das ist auf jeden Fall auch noch verbesserungsbedürftig.
Was ich auch noch mal probieren wollte, ist, zwei Linienlaser als Kreuzziellaser zu verbauen, weil der Punkt hat halt das Problem, so ein Punktlaser, wenn ich die Fokusebene verstelle, wandert der Punkt so ein bisschen ab, das passt da nicht mehr so ganz genau und so zwei Linienlaser, die werden richtig schön elegant immer auf meinem tatsächlichen Laserpunkt auch ausgerichtet.
Ja, Laser sind natürlich immer toll, also man könnte ein ganzes Dutzend dran verbauen, damit sieht es viel geiler aus.
Ja, Laser muss dran.
Der Laser braucht einen Laser, so.
Ja, sonst wissen wir ja nicht, wo wir hinlasern.
Ja, richtig, genau. Könnte man da nicht Farbstoff zudosieren? Also irgendwie so. Also, nee, so fluoreszierenden Rauch, das müsste gehen.
Eher was für die Nachbarn, ne?
Ja, stimmt. Stimmt, ja. Wenn wir kommen ins Schwafeln, lassen wir das.
Was ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren möchte, neben allen möglichen mechanischen Nachrüstungen, ist ein besseres Controllerboard. Da gibt es von der Firma Awesome Tech das Mini-Gurbel und das Super-Gurbel-Board. Und die haben den Vorteil gegenüber dem verbauten Laserboard, dass der Laserstrom mit einer PWM eingestellt wird und man das Poti quasi nur noch als oberen Begrenzer braucht. Das heißt, man muss nicht mehr für jedes Material an die Maschine gehen, dann irgendwas nachjustieren und so. Man kann sich direkt das im Laserprogramm selber einstellen. Der kann damit auch echte Graustufen lasern. Diese Rastergravur-Funktion von K40 Whisperer und der Originalsoftware, die ist nicht so toll. Das heißt, man sieht halt schon irgendwo, wo die Rasterpunkte sitzen. Und der kann halt dann mit dem neuen Board echte Graustufen machen. Und das Super-Gurbel-Board kann bis zu 5 Achsen ansteuern. Was natürlich praktisch ist, wenn man noch eine Dreheinrichtung für runde Objekte haben will. Dann müsste man jetzt quasi eine der Achsen abziehen, um da auf runde Objekte lasern zu können. Und vor allen Dingen läuft das Ganze über ein eigenes Inkscape-Plugin. Das heißt, man braucht nicht wieder irgendwelche windige Software mit dazu. Inkscape, das Plugin-Laden, funktioniert. Oder andere etablierte Software für Laser funktioniert auch mit diesen anderen Boards. Liegt preislich so circa bei 90 Euro für das Mini-Gurbel und 120 oder 130 Euro war, glaube ich, das Super-Gurbel, das bis zu 5 Achsen ansteuern kann. Da könnte man zum Beispiel auch noch mit einem höhenverstellbaren Tisch mit einem Strittmotor ausrüsten. Und die Lasersoftware sorgt dafür, dass das Ding automatisch auf die richtige Fokusebene fährt.
Jetzt wird es interessant. Also das wusste ich auch noch nicht. Ist das der einzige Unterschied zwischen Mini und Super?
Genau, das Mini-Gurbel, das hat nur 2 Achsen, wie das jetzige Board auch. Das heißt, du kannst keine Dreheinrichtung benutzen, ohne rumzustöpseln.
Ja.
Und das Super-Gurbel nimmt bis zu 5 Schrittmotortreiber auf und kommt ab Werk mit 3 Motortreibern. Das Schöne am Mini-Gurbel ist, die Steckverbinder passen direkt zu der verbauten Hardware im Laser. Du kannst das Plug-and-Play einfach ersetzen.
Also ich wäre ja vor allem scharf auf eine vernünftige Steuerung der Laserleistung. Aus Inkscape heraus, ich definiere per Farbe oder so oder was auch immer, dass das Ding jetzt macht. Also das wäre schon echt nett. Ich vergesse nämlich oft, das Poti passend hinzustellen und wundere mich, wieso mein Werkstück durchgeschnitten statt nur graviert ist oder umgekehrt.
Ja, wir packen den Link dazu mal in die Notizen zur heutigen Folge.
Das wäre nett.
Da könnt ihr euch das selber mal angucken. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen.
Bei der nächsten Sendung werden wir einen Gast mit hinzunehmen, das erste Mal. Das wird sicherlich spannend. Bis dahin findet ihr alles weitere unter fingerswelt.de. Bleibt gesund und wir haben jetzt Ostern. Lasert euch ein paar Eier.
Viel Spaß beim Basteln und ein paar schöne Ostertage. Wir hören uns in der nächsten Folge.